Besser Wohnen Radio bei Radio Blau. Eine Stunde Information, Diskussion und kritische Perspektive auf das Thema Stadt und Wohnen.
Eine Radiosendung zum Housing Action Day.
Und damit herzlich willkommen zum Besser Wohnen Radio bei Radio Blau. In der nächsten Stunde dreht sich alles rund um die Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch verschiedene deutsche Städte und werden über die Situation vor Ort informieren. Von Leipzig geht es nach Jena, Köln, Freistädt in Niedersachsen bis nach Berlin.
Wie im letzten Jahr können wir aufgrund der Pandemie leider auch heute nicht auf die Straße gehen. Denn heute ist Housing Action Day, ein europaweiter Aktionstag gegen Mietenwahnsinn, Verdrängung und Obdachlosigkeit. Wir können unseren Protest aber im Radio hörbar machen. Diese Sendung wird auch im offenen Kanal Jena ausgestrahlt und natürlich findet ihr uns auch zum Nachhören im Internet. Mein Name ist Marc René.
Und ich bin Frauke.
Besser Wohnen Radio bei Radio Blau. Eine Stunde Information, Diskussion und kritische Perspektive auf das Thema Stadt und Wohnen.
Eine Radiosendung zum Housing Action Day.
Der deutschen Wirtschaft geht es schlecht durch die Coronavirus-Pandemie. Aber nicht der ganzen deutschen Wirtschaft. Vor allem die Immobilienbranche und die Wohnungsunternehmen konnten auch im Krisenjahr 2020 Mieten und Dividenden erhöhen. Die vorübergehenden Erleichterungen für MieterInnen, etwa bei der Beantragung von Hartz IV oder beim Wohngeld, sind quasi direkt zu den VermieterInnen geflossen.
Wir starten hier bei uns in Leipzig mit einem Beitrag von der Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe. Doch bevor es zur Mietergemeinschaft kommt, geht es um die mietpolitische Lage in Leipzig.
Leipzig hat schon viele Spitznamen bekommen. Von Heldenstadt, Armutshauptstadt, Hauptstadt des Wohnungsleerstandes zu Boomstadt des Ostens, Leipzig oder zuletzt von der New York Times, Cool Kid Town. Diese Aufzählung spricht für eine sehr dynamische Stadtentwicklung in den letzten Jahren. Wir haben mit Norma vom Leipziger Netzwerk Stadt für alle gesprochen und sie um eine Einschätzung der aktuellen Situation gebeten.
Es ist auf jeden Fall so, dass einfach viele preiswerte, bezahlbare, leistbare Wohnungen in Leipzig fehlen und alles, was jetzt neu hergestellt wird, saniert wird und so weiter, ist einfach teurer. Und die Tendenz auch in Bestandswohnungen ist so, dass die Mieten ansteigen.
Bei der kontrovers geführten Diskussion über den Leipziger Wohnungsmarkt wird häufig abwiegelnd auf andere Städte verwiesen.
Die Lage in Leipzig, finde ich, wird immer dann verdeutlicht, wenn man weiß, dass die Mietbelastungsquote in Leipzig genauso hoch ist wie in München. Also ich denke, es ist öffentlich total anerkannt oder alle wissen eigentlich, dass es in München ein krasses Wohnungsproblem gibt und vor allem auf dem Mietmarkt. Und in Leipzig sagt man, wenn man dann die Mietpreise nur gegeneinander stellt, kann man damit eigentlich gar nichts anfangen. Man denkt, Leipzig ist spottbillig, aber die Mietbelastung, also um die 30-35% im Durchschnitt, ist eigentlich genauso hoch wie in München, weil halt die Menschen hier so wenig verdienen.
KritikerInnen wird oftmals entgegengehalten, dass es sich bei den steigenden Mieten und Wohnkosten um eine natürliche Entwicklung handelt. Mit Blick auf die letzten 30 Jahre lässt sich aber feststellen, dass bestimmte politische Entscheidungen zur aktuellen Situation führten. In den 1990er Jahren ging es der Stadtpolitik vor allem darum, einen funktionierenden Wohnungsmarkt herzustellen. Wohnungen wurden privatisiert und saniert. Zugleich ist aber die Bevölkerung geschrumpft, so dass es ein Überangebot an Wohnraum gab. Um den Markt zu verknappen, wurden daraufhin viele Wohnungen, vor allem in der Plattenbausiedlung Grünau, abgerissen. Auch dann noch, als die Bevölkerung wieder zunahm. Hier hat die Stadt zu langsam reagiert, was zu absurden Situationen geführt hat, wie Norma berichtet.
Damals gab es so absurde Situationen wie, es gibt Gentrifizierung in der Innenstadt, also dort wurden große LWB-Blöcke privatisiert und eben dann aufgewertet durch die Unternehmen, die damals die LWB-Pakete gekauft haben, wurden diese Blöcke modernisiert, mussten die Leute dann ausziehen, weil sie sich die Wohnung danach nicht mehr leisten konnten. Also hat man in der Innenstadt eben sowas erlebt wie Gentrifizierung, also ein Phänomen, was man eigentlich nur aus Berlin und London kannte. Und ein paar Kilometer weiter wurden Wohnungen abgerissen. Und vor dieser Situation hat sich eben auch politischer Protest entwickelt, weil als erstes haben es die Mieterinnen und Mieter gespürt, dass sich der Wohnungsmarkt ändert.
Mieterinnen und Mieter, für die sich die Wohnsituation ändert, haben allmählich begonnen, sich zu wehren. Vor 2 Jahren, im Frühsommer 2019, hat sich im Nordosten Leipzigs die Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe gegründet. Die Schönefelder Höfe wurden zwischen 1905 und 1930 vom Bauverein zur Beschaffung preiswerter Wohnungen errichtet und waren bis 2005 in genossenschaftlicher Hand. Dann übernahm die Convert AG und schließlich 2017 der deutschlandweit größte Wohnungskonzern Vonovia. Seitdem wird das Wohnen teurer, aber die Wohnqualität nicht besser. Die Mieterinnen wollen das nicht hinnehmen, erzählt Marco.
Wir haben uns gegründet als Gruppe, weil es Probleme gibt mit Vonovia. Egal mit was es ist, ob es Betriebskosten, ob Miete, ob sonst was. So, weil sich aber viele Mieter nicht getrauen, selber was zu schreiben, können wir Tipps geben oder auch Ratschläge geben, wie auch immer.
Auch Marion, eine andere Mitstreiterin aus der Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe, findet es wichtig, dass sich die Mieterinnen und Mieter zusammentun. Wir haben sie gefragt, warum sie sich in der Initiative engagiert.
Weil die Schönefelder Höfe, die Mietergemeinschaft, jeden Einzelnen unterstützt, wir mit unseren Problemen uns gesamt bereden können, helfen können etc. und dann auch gegen die Betriebskostenabrechnungen, die immer überhöht sind, vorgehen können.
Die größten Probleme mit den Wohnungsunternehmen sehen die Beteiligten aus der Mietergemeinschaft in 3 Bereichen. Erstens die Mieterhöhungen, zweitens die Modernisierungsumlage und drittens die Betriebskostenabrechnung. Uschi hat über die Versuche der Vonovia, die Miete zu erhöhen, sehr genau Protokoll geführt.
Regelmäßig und ausgerechnet jetzt in Pandemiezeiten erhalte ich ein Mieterhöhungsverlangen, obwohl Vonovia ganz genau weiß, dass die Ausstattung meiner Wohnung nicht den Kriterien des Leipziger Mietspiegels entspricht. Jedes Mal lege ich Widerspruch daraufhin ein und letztendlich wurde jede Mieterhöhung nach meinem Widerspruch immer wieder zurückgenommen. Also, Vonovia versucht das immer und immer wieder. Das heißt, wer sich nicht wehrt, hat das Nachsehen. Anstatt endlich einmal die Wohnungsdaten zu berichtigen, verschickt Vonovia ohne Rücksicht erneut Mieterhöhungen und erschreckt und nervt uns Mieter in Abständen immer wieder. Das muss endlich aufhören.
Modernisierungen und die Umlage der entsprechenden Kosten auf die Mieterinnen und Mieter sind ein zweites großes Problem. Denn die Erfahrungen zeigen, dass dabei nicht notwendige Erneuerungen im Vordergrund stehen, sondern die Möglichkeit, Gewinn herauszuschlagen. So etwa bei Ursula aus Angerkrottendorf, einem weiteren Leipziger Quartier, in dem Vonovia viele Wohnungen aufgekauft hat.
Im vergangenen Jahr ist die Heizanlage auch bei uns modernisiert worden. Eine Modernisierungsumlage und ich soll 19,66 Euro, also rund 20 Euro bezahlen, was als neuer Verbrauch angegeben ist. Weniger Verbrauch liegt über dem, was wir bisher verbraucht haben. Ich habe dann auch einiges durchgeguckt. Da ist beispielsweise die Bestellung des Materials liegt hinter dem Fertigstellungstermin, das geht überhaupt nicht.
Das dritte Problem ist die häufig fehlerhafte und intransparente Abrechnung der Betriebskosten. Zum Beispiel werden Leistungen berechnet, die nicht erbracht wurden, oder es werden keine Belege für die angeblich entstandenen Kosten vorgelegt.
Zum Beispiel überhöhte Kosten beim Hauswart, weil hier nicht ersichtlich ist, was berechnet wird. Wir sehen den Hauswart sehr, sehr selten, weil alles andere, was jetzt, wie gesagt, Müllcontainer herausbringen etc., Müllplatz reinigen, Grünflächenamt, das übernehmen alles Fremdfirmen, die separat in der Betriebskostenabrechnung ausgewiesen werden.
Zum Geschäftsmodell der Vonovia gehört die Vergabe von Serviceleistungen an Tochterfirmen. So verbleiben die Einnahmen im Unternehmen. Je mehr Aufträge vergeben werden, umso höher die Einnahmen.
Die Müllgebühren explodieren. Das Gesamtpaket Müllgebühren besteht aus 3 Positionen. Ist bei mir um 50 Euro zum Vorjahr 2018 gestiegen. Ich als Single verursache überhaupt nicht so viel Müll, weil ich den trenne und anfallenden Sperrmüll auf den Wertstoffhof bringe. Diese Kostenexplosion kann ich weder verstehen, noch will ich diese als Single für diese unverhältnismäßige Erhöhung der Müllkosten mitbezahlen. Ich zweifle an diesem Riesenerhöhungsbetrag und vermute Gewinnmaximierung für Vonovia.
Eine andere Masche ist, Arbeiten und Leistungen nicht auszuweisen, sie aber trotzdem auf die Mieterinnen und Mieter umzulegen. Früher waren Hausmeister und Verwaltungstätigkeiten klar getrennt, nun fallen sie zusammen. Die Mieterinnen zahlen jetzt für einen sogenannten Objektbetreuer, doch dieser erledigt auch Aufgaben, die nichts mit ihrer Wohnung zu tun haben.
Wir müssen erst mal herausfinden, für was ist er eigentlich zuständig? Ist er Hausmeister, ist er Objektbetreuer oder ein Verwalter? Also 99% ist er Verwalter. Er nimmt Wohnungen ab, er vergibt neue Wohnungen. Das sind Verwaltungskosten und die werden auf den Mieter umgelegt.
Die Heizkosten werden logischerweise nach Verbrauch abgerechnet. Aber nicht so hier. Vonovia rechnet pauschal nach Wohnfläche ab, sodass vor allem ältere Leute sehr viel höhere Kosten haben, obwohl sie sparsam leben. Selbst bei 15% Nachlass, die das Unternehmen nach Widerspruch gewährt, ist der angebliche Verbrauch zu hoch angesetzt.
Vonovia hat nicht nach Verbrauch abgerechnet, obwohl hier abgelesen wurde und es sind alle Zähler vorhanden. Vonovia hat nach Quadratmetern abgerechnet und soll korrigiert werden. Ich hätte eben nicht so viel verbraucht, nur etwa um die 80 Euro Wasser, Abwasser und nicht 300 und. Und dann habe ich gesagt, nee, das sehe ich nicht ein, nur 15%, ich habe das nicht verbraucht und die Werte liegen vor und die sollen das richtig abrechnen.
Widersprüche schreiben und sich allein mit dem Unternehmen anlegen, wird aber am Mietenwahnsinn insgesamt nichts ändern. Das ist auch Ursula klar. Deshalb organisiert sie sich gemeinsam mit anderen Mieterinnen und Mietern, um auf der politischen Ebene etwas zu bewirken.
Die Berliner wollen ja eine Umfrage machen und haben vorgeschlagen, da geht es wohl um Deutsche Wohnen, vielleicht auch noch andere, dass die enteignet werden sollen. Und ich bin auch der Meinung, dass die enteignet werden müssen, unbedingt. Das geht nicht. Und wer an der Börse ist, der hat mit Wohnungsmarkt nichts zu suchen.
Neben dem großen Ziel Enteignung geht es auch darum, dass die Mieterinnen und Mieter stärker in der kommunalen Wohnungspolitik berücksichtigt werden.
Das wäre schön, wenn wir mit dem Mieterverein sozusagen und mit dem Betriebskostenhilfeverein vielleicht mal zu Tisch kommen könnten, um zu klären, wenn der Mietspiegel angehoben werden wird, dass auch mal, sagen wir mal, die Belange der Mieter mit in Bezug kommen. Weil es kann nicht sein, dass immer für die Vermieter zugunsten entschieden wird, sondern dass auch mal die Probleme der Mieter mit in Betracht gezogen werden.
Die Bedeutung selbstorganisierter Initiativen dafür, dass sich politisch etwas bewegt, betont auch Norma von Stadt für alle.
Gruppen wie Stadt für alle oder Mieterinnenvernetzung oder Zusammenschlüsse von Wagenplätzen oder Hausprojektvernetzung etc. oder Protestgruppen, Stadtteilinitiativen, all diese Gruppen sind wichtig, um der Stadt zu sagen, was eigentlich die Situation ist. Diese Gruppen haben es damals vor 10 Jahren, aber eben auch heute geschafft, das Thema zum politischen Thema zu machen. Weil ohne das Anzeigen von uns in Anführungsstrichen wäre man da nicht aktiv geworden, weil es sind eben diese Mieterinnen und Mieter, die Einzelpersonen, aber auch die Zusammenschlüsse, die eben sagen, hier muss etwas getan werden, hier muss gehandelt werden.
Das war ein Beitrag zur aktuellen Situation in Leipzig von der Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe. Und nicht nur in Leipzig muss gehandelt werden, sondern auch in Jena. Und dort organisiert sich die Bürgerinitiative für soziales Wohnen.
In Jena liegt das Paradies, das ist so ausgeschildert. Jedes Souvenir ist mit der Keksrolle bebildert. Die Lichtstadt ist berühmt wegen Schottglas und Carl Zeiss, wegen der Universität und dem ganzen.
Hallo.
Hallo. Wir sind Lynn von Recht auf Stadt Jena.
Und Marc von der Bürgerinitiative für soziales Wohnen in Jena. Sag mal, Lynn, du wohnst auch ähnlich gern wie ich in Jena.
Ja, genau.
Okay, warum? Erzähl den Hörerinnen mal mehr über die Stadt.
Jena liegt im Osten Thüringens, mitten im Saaletal, umgeben von Bergen, die sich direkt an die Stadt anschließen. Jena gilt schon als Großstadt mit seinen 110.000 Einwohnern. Davon sind 20.000 Studierende. Genau, eine echt junge Bevölkerung. Des Weiteren wird Jena durch die kurzen Wege und eine abwechslungsreiche Kulturszene ausgemacht. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen eine sehr lebenswerte Stadt.
Ja, nicht zu groß, nicht zu klein. Fast schon paradiesisch hier, oder?
Ja, genau. Wäre da nicht die bescheidene Lage auf dem Wohnungsmarkt?
Okay, dann erzähl unseren Hörerinnen doch mal was über den Jenaer Wohnungsmarkt.
Jena streitet sich mit Potsdam um den Rang 1 bei den teuersten Mieten im Osten Deutschlands. Gründe hierfür sind wie überall in den großen Städten in Deutschland in der Spekulation auf Wohnraum zu finden, aber auch in den stetig steigenden Mieten. Diese Situation wird noch in Jena noch dadurch verstärkt, dass wir einen Leerstand von um die 1% haben. Dazu kommt die enge Tallage und dass dadurch nicht großflächig neuer Wohnraum geschaffen werden kann.
Ja, also du hast recht. Und selbst wenn hier neue Sachen gebaut werden, dann sind das in der Regel klassisch Einfamilienhäuser, Reihenhaussiedlungen, auf jeden Fall keine größeren Wohneinheiten. Und wenn, dann sind die viel zu teuer. Also es herrscht hier auch ein extremer Mangel an Sozialwohnungen.
Genau, das sind auf jeden Fall genügend Gründe, um dagegen aktiv zu werden und unser Recht und bezahlbares Wohnen einzufordern. Dazu haben sich in letzter Zeit auch viele Initiativen gegründet. Zum Beispiel die Recht auf Stadt Jena-Gruppe oder eben auch der Mietreff, die versuchen, das Thema in eine breite Öffentlichkeit zu tragen. Wie zum Beispiel geschehen durch die Mietparaden-Demonstrationen in Erfurt, Weimar und Jena. Damit kommen wir schon zu unserem heutigen Hauptthema, der Bürgerinitiative für soziales Wohnen, die schwerpunktmäßig in Lobeda aktiv ist. So, Marc, erzähl doch mal von deiner Wohnsituation. Du wohnst in Lobeda?
Genau, wir sind nach Jena-Lobeda, 5 Kilometer aus dem Stadtzentrum herausgezogen. Das ist eine Großwohnsiedlung, geprägt von DDR-Plattenbauten der 70er und 80er Jahre. Und man muss noch wissen, dass das der größte Stadtteil mit 20.000 Einwohnern von Jena ist.
Und vor circa 3 Jahren hat sich doch eine Bürgerinitiative für soziales Wohnen gegründet.
Genau, da bin ich Teil von. Kaum waren wir nach Lobeda gezogen, sind auch hier die Mieten gestiegen. Die meisten der Plattenbauten gehören Jena Wohnen. Und bei Jena Wohnen, da wohnen 1/3 der Mieter Jenas, also ganze 16.000 Haushalte. Und wir denken, wenn bei Jena Wohnen die Mieten sinken, dann kommt das vielen zugute, auch den anderen Mietern, die nicht bei Jena wohnen, weil dann in der ganzen Stadt eventuell die Mieten sinken. Und um das zu erreichen, wollen wir, dass Jena Wohnen rekommunalisiert und demokratisiert wird. Zur Frage, was rekommunalisieren heißt, habe ich meinen Mitstreiter Klaus von der Bürgerinitiative befragt.
Also Rekommunalisierung von Jena Wohnen hat das Ziel, dass Jena Stadt komplett Eigentümer und Besitzer der Immobilien von Jena Wohnen ist. Und damit können alle Gewinne, nämlich die 16 bis 18 Millionen, die jedes Jahr anfallen, in Jena verbleiben. Ziel ist natürlich ein gemeinnütziges Wohnungsunternehmen zu schaffen. Wenn ein gemeinnütziges Wohnungsunternehmen darf nicht die Gewinne zur Querfinanzierung verwenden.
So, jetzt ich wieder. Ergänzend dazu meinen wir mit Demokratisierung, dass wir eine Mitbestimmung bei Jena Wohnen haben. Also was mit unseren 18 Millionen Gewinnen passiert, ob die jetzt in den Bau neuer Wohnungen fließen, in den Bestand eingesetzt werden oder eben unsere Mieten endlich mal gesenkt werden. Also dass Jena Wohnen einfach gemeinnützig wird.
Genau, Jena Wohnen ist aktuell ja noch ein Unternehmen. Was braucht es dafür, um es komplett in städtische Hand zu bringen?
Ja, man müsste natürlich dafür ein Bürgerbegehren initiieren, wo die Bürger Jenas sagen, okay, Jena Wohnen soll rekommunalisiert werden. Das haben wir versucht. Wir hätten dafür 7.000 Unterschriften sammeln müssen. Leider wurde unser Antrag zu diesem Bürgerbegehren schon formal juristisch von der neoliberalen Stadtspitze, allen voran dem Oberbürgermeister, zurückgewiesen. Das heißt also, wir brauchen mehr politischen Druck, also eine breite Mieterinnenbewegung, und das ist das, was uns gerade beschäftigt. Also wir versuchen, die Leute im Viertel mitzunehmen und sind da am Organisieren.
Das klingt ja spannend. Wie ist das mit der Organisierung? Wie geht ihr dabei vor?
Und ganz einfach, wir gehen zu den Leuten nach Hause, führen also Haustürgespräche. Themen finden sich letztendlich immer, sei es die Corona-Situation oder das Wohnthema. Wir haben hier im Viertel mehrere Baumaßnahmen, die anstehen. Also die Blöcke werden komplett kernsaniert. Die Leute müssen während der Baumaßnahmen ausziehen, was dann immer mit der Gefahr verbunden ist, dass Jena Wohnen Druck auf die Leute macht, ihre alten Mietverträge zu kündigen, was zur Folge hätte, dass sie entweder gar nicht wieder zurückkommen können oder deutlich teurer wohnen müssten. Weil Jena Wohnen aktuell profitmaximierend geführt wird, wollen die natürlich auch neue einkommensstärkere Gruppen hier im Viertel in den sanierten Häusern ansiedeln.
Und wie reagieren die Leute auf euch an der Haustür?
Die Erfahrungen sind ganz gut, denkt man vielleicht gar nicht, aber natürlich kassiert man vielleicht mal einen dummen Spruch oder die Leute denken, wir wollen ihnen was verkaufen, aber in der Regel, wenn es um ihre Interessen geht, also ihre Mietpreise, ihre Wohnsituation, sind die Leute interessiert und reden auch mit uns. Viele freuen sich auch, dass mal jemand vorbeikommt. Und generell sind wir durch unsere Aktion und vor allen Dingen unsere Mieterzeitung im Viertel an sich auch bekannt.
Apropos Mieterzeitung, die ist jetzt schon das dritte Mal rausgekommen.
Genau, innerhalb eines Jahres.
Sehr schön. Die wird von der BI selbst gestaltet und vertrieben und in ihr wird über Wohnungspolitik informiert. In einer riesigen Fleißarbeit werden 12.000 Exemplare in Briefkästen in Lobeda und Winzeller verteilt. Genau. Womit wir auch schon bei der letzten Frage wären. Was würdest du sagen, was ihr bisher erreicht habt und wie ist dein Ausblick auf die Zukunft?
Jena Wohnen hat auf uns reagiert, also wir sind präsent und sichtbar. Zum Beispiel gibt es nicht mehr diese flächendeckenden Mieterhöhungen für ganze Blöcke, sondern dass die Leute jetzt eher einzeln Mieterhöhungen kassieren. Wir haben einen Antrag im Stadtrat eingebracht, dass die Mieten die nächsten 3 Jahre nicht mehr um 15% steigen dürfen. Das war erfolgreich. Um größere Sachen zu erreichen, gilt es an sich weiter durchzuhalten und die Leute zu organisieren. Das ist aus mehreren Gründen gar nicht so einfach. Wir sind eben hier in einer Großwohnsiedlung, wo verschiedene Schichten, also ärmere Schichten, migrantische Leute wohnen. Also das Organizing verläuft hier schon anders als in einem klassischen Altbau-Kiez. Wir haben aber schon eine Menge gelernt, denke ich, wie man auf Leute zugeht, die jetzt nicht in der linken Blase groß organisiert und schon jahrelang aktiv sind. Was uns aufgefallen ist, dass so eine Art Dienstleistungsgedanke vorherrscht bei den Leuten noch zu sehr, also dass die denken, wir können all ihre Probleme lösen und vor allen Dingen möglichst schnell. Und auch von unserer Seite ist immer so der Gedanke, wir müssen schnell die Ziele erreichen, die Mieten zu senken. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen zur Ruhe kommen, weil so Organisierungsprozesse einfach länger dauern. Und wir müssen vor allen Dingen auch Augen und Ohren offen halten, wie das andere Gruppen und Organisationen in Großwohnsiedlungen machen, also uns mit denen auch mehr vernetzen. Und die Corona-Situation das letzte Jahr war jetzt auch nicht ganz einfach, um an die Leute heranzutreten in unserem Viertel, eine solidarische Nachbarschaft zu organisieren, letztendlich mit den Leuten zu kommunizieren. Wir hoffen, dass das im Sommer wieder möglich ist.
Kommunizieren, das ist das Stichwort. Wir müssen noch die MieterInnenzeitung noch verteilen und müssen jetzt auch los.
Stimmt, wir müssen los. Und wir können den Hörerinnen abschließend noch mitteilen, dass es hier in Jena echt schön ist. Wir können die Stadt nur empfehlen, aber auf dem Wohnungsmarkt müsst ihr euch warm anziehen.
Das war ein Beitrag von Lynn und Marc aus Jena, hier beim Besserwohnradio bei Radio Blau.
Besserwohnradio bei Radio Blau. Eine Stunde Information, Diskussion und kritische Perspektive auf das Thema Stadt und Wohnen.
Eine Radiosendung zum Housing Action Day.